Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu Turnaround. Sturmfest und erdverwachsen, so sehen sich die Niedersachsen. Ein gutes Unternehmen sollte ebenfalls sturmfest und erdverwachsen sein. Aber was muss geschehen, damit ein Unternehmen wirklich widerstandsfähig ist? Und vor allem, wie kommt man dahin? Wo kann und wo sollte man als Management nachschärfen? Das besprechen wir heute in unserer Podcast-Folge mit dem Titel Resilienz. Es geht um Kosten, um Investitionen, es geht um Vorräte und um Waren und um die Finanzierung. Die Antworten, Tipps und Analysen bekommen wir von unserem heutigen Stargast, dem erfahrenen Unternehmer, Beirat und Transformationsmanager Gerhard Osenberg. Schön, dass du bei uns bist, lieber Gerhard.
Hallo, guten Morgen. Freut mich, da zu sein.
Und ein wunderbarer Sparringspartner für das Thema unternehmerische Resilienz ist auch mein Co-Host, der CEO Rüdiger Tibbe. Servus, Rüdiger.
Ja, servus zusammen. Hallo, Gerhard. Hallo, Michael.
Ich bin sehr gespannt, Rüdiger, ob du Gerhards Einschätzungen teilst. Immerhin seid ihr beide im Alltag ja mit sehr ähnlichen Unternehmenscases betraut. Aber vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen unterschiedlichen Zungenschlag rein. Mal schauen, wie sich unser Gespräch heute entwickelt. Als Moderator möchte ich aber gerne damit beginnen, dieses doch sehr komplexe Thema mal ein bisschen zu ordnen und systematisch anzugehen. Zu Beginn würde ich gerne verstehen, wo denn die besonderen Bedrohungen herkommen, die die Resilienz von Unternehmen in den letzten Jahren so stark beansprucht oder gar in Frage gestellt haben. Gerhard, was ist es denn, was Unternehmen gerade so stark unter Stress setzt, dass sich die Frage der Resilienz so stark stellt?
Ja, was wir beobachten, sind eigentlich zwei Einflussfaktoren. Einmal die politische Seite, ganz aktuell Zolldiskussion, Corona-Krise in die letzten Jahre und Russlandkrieg, was zu erheblichen Veränderungen und Druck auf die Unternehmen geführt hat. Und dann die technologischen Entwicklungen und die Instabilitäten bei Auto, Photovoltaik, Solartechnik, Windkraft, Möbel, Fahrräder und so weiter. Wärmepumpen, Automotive sowieso. Die Märkte sind extrem fragil geworden. Und das Auf und Ab, was man von früher ja schon kannte, aus früheren Branchensituationen, Finanzkrise, ist deutlich beschleunigt worden, sodass die Unternehmen weniger Zeit haben, wieder aufzuholen und Erträge zu erwirtschaften für potenzielle nächste Gefährdungen durch Krisen etc.
Ist die Umsatzvolatilität heute wirklich so viel höher, als es in der Vergangenheit war?
Also das ist mein Eindruck. Es ist sehr viel kürzer. Die Erholung zum Beispiel aus der Finanzkrise, die ich auch selber als Unternehmer mitgemacht hatte, aus 9 Jahren Unternehmertätigkeit. Man konnte dann in den Jahren danach, nach der Reorganisation, leben. Das ist sehr viel kürzer. Ich kann es jetzt statistisch nicht belegen, aber was wir beobachten, Wärmepumpen ganz aktuell, Fahrräder extrem rauf, extrem runter, die Wärmepumpendiskussion, auch Automatisierungstechnik, die da dran hängt, extrem volatil, eher 2-3 Jahre runter, rauf, anstatt 8 Jahre, 9 Jahre Genesung zum Beispiel.
Das ist ja auch krass. Wir hatten ja zum Beispiel hier auch bei uns im Podcast die Cases mit Wärmepumpe, mit Thermondo. Wir hatten einen Fahrradhändler, die uns erklärt haben, wie sie damit konfrontiert sind und damit umgehen. Ihr seid sehr viel länger als ich im Geschäft. War es früher denn so, dass so klassische Wachstumsmärkte, deren zugrunde liegende Märkte strukturell nach oben gehen, wie zum Beispiel Wärmepumpen, Solar und so weiter, dass die früher auch schon so volatil waren oder ist es jetzt auch ein Merkmal unserer neuen Zeit?
Wir hatten ja schon Krisen, Unterhaltungselektronik, gehe jetzt ganz weit zurück, Werftenkrise etc. und auch Automotive war immer wieder dabei. Es ist einfach ein Gefühl, dass es so ist. Und die Umwälzungen sind sehr viel dramatischer, mit sehr viel weniger Reaktionsmöglichkeit auf den ersten Blick damit umzugehen. Wenn man sich anschaut, wie die großen Zulieferer Bosch, Conti jetzt geschüttelt werden durch diese Krisen und was wir erwarten müssen aus China an Insolvenzen aus dem Automobilherstellerbereich, das gab es in dieser Form noch nie. Und die Deutschen waren immer die, die rausgekommen sind aus den Krisen gestärkt, trotz all der Unkenrufe. Und diese Frage stellt sich jetzt ganz neu. Wie schaffen wir das, dass wir wieder gestärkt rauskommen? Viel komplexer als früher, auch aufgrund der Internationalität.
Kann man anhand der bestehenden Finanzkennzahlen denn simulieren, wie resilient mein eigenes Unternehmen wäre, wenn der Umsatz um 10, 20, 30% einbrechen würde? Gibt es das her?
Ja, ein gängiger Ansatz ist, was letztendlich auch vom Staruk und vom Aktiengesetz Staruk 1 Risikomanagementsystem gefordert ist, eine Szenario-Rechnung. Also Szenarien zu machen und spielen mit den Umsätzen beziehungsweise Mengen, gehen wir mal von festen Preisen aus, wie sich dann die Situation des Unternehmens, die Liquidität und Gewinnsituation, Ergebnissituation verändert. Und da kann man sehr unterschiedlich vorgehen, indem man sehr große Kostenblöcke möglichst variabilisiert oder eben sie fix sind, Personalkosten, Anlagenkosten, neueste Technik oder auch mal gebrauchte Technik. Auf der FK-Seite abhängig von einer Bank oder von mehreren, auf der Kundenseite abhängig von einem großen oder mehreren Kunden, und man erkennt deutliche Qualitätsunterschiede, wie bei den Szenarien die Firmen rauskommen. Ob sie weiterhin Liquidität generieren, was notwendig ist, oder eben ob sie dann in schweres Fahrwasser geraten. Vielleicht ein Beispiel dazu: mein letztes CRO-Mandat, Unternehmen 400 Millionen Umsatz, extrem starke EK-Quote 75%. Dennoch ein Restrukturierungsfall, weil die EK-FK-Seite eigentlich gut aussah, aber die operative Performance nicht gut war. Sodass also die Resilienzthematik zu beantworten ist, unabhängig von der FK-EK-Struktur, sondern also nicht um die Passivseite-Struktur, sondern wie geht man mit der Aktivseite, mit den Themen um, wie weit macht man es variabel und veränderlich bei Mengenänderungen. Das ist der große Hebel. Also ich sage nicht der Klassiker, ich stärke die Firma, das Unternehmen mit mehr Eigenkapital, mehr Liquidität, sondern ich sage erstmal, das bleibt so, wie es ist, und wir verändern mit bestehenden FK-EK-Situationen die Firma. Ist mehr Spielraum für den Unternehmer.
Kannst du uns mal vorrechnen oder ein Bild davon geben, was denn für ein Impact entstehen würde, wenn man mehr variable Kosten reinnehmen würde im Vergleich zu vorher?
Ja, wenn man so klassische GV-Strukturen nähme und wenn wir das mal gegenüberstellen, es gibt zwei Varianten zum Beispiel, was wir mal vorgestellt haben, 45% Materialaufwand, 35% Lohn und Gehalt und dann etwas SBA-Abschreibung, Finanzierungskosten. Bei einer potenziellen Firma, die 12% EBITDA machen würde und 5% Gewinn, das ist dieser fiktive Fall, der gemittelt wurde aufgrund von Erfahrungen mit vielen Zulieferern und Maschinenbauern. Und wenn man das vergleicht mit einem variabilisierten Firma, gleiche Gewinnsituation, gleiche Liquiditätssituation, gleicher Umsatz und dann mit Szenarien arbeitet, dann sehen wir bei der Firma in einem speziellen Fall jetzt zum Beispiel 35% Umsatzrückgang zu planen, Szenariorechnung im Rahmen des Risikomanagementsystems, dass die eine Firma plötzlich minus 8% EBITDA macht, also Geld verbrennt, und die andere Firma immer noch positiv ist, weil sie im Materialaufwand bestimmte Dinge, professionalisierter Einkauf, weil sie mehr Leiharbeitnehmer hat, Bonussysteme, Haustarifverträge statt fester Tarifverträge, weil sie auch die ein oder andere Funktion ins Ausland verlagert hatte, weil sie mehr variable Verträge im SBA-Bereich und auch bei Anlagen gemacht hat und Finanzierungen auch letztendlich kleinteiliger mit mehr Banken. Und wenn ich jetzt dann die Situation habe, ich habe einen Rückgang 35% und bin immer noch liquiditätspositiv, das ist natürlich eine ganz andere, viel bessere Situation für Geschäftsführung, Beirat, Gesellschafter, um mit solchem Dip, mit solchen Irritationen gut umzugehen und weiter in den Fokus auf die strategische Weiterentwicklung zu legen. Aus meiner sehr, sehr langjährigen Erfahrung mit Liquiditätsengpässen weiß man, dass Liquiditätsschwierigkeiten zu enormem Stress führen bei allen Beteiligten, inklusive zweiter, dritter Ebene, bei den Kunden, bei den Lieferanten. Und man möchte eigentlich das vermeiden und lieber sich um die strategische Weiterentwicklung auf dem Produktseite etc. kümmern und nicht sehr um das tägliche Überleben auf Basis einer täglichen Liquiditätsrechnung. Also es ist ein ganz großer Charme dieser Lösung zu variabilisieren.
Sehr eindrucksvolles Beispiel, Gerhard. Da muss ich natürlich nachhaken. Du hast viele Stichworte schon genannt. Wir müssen jetzt in die Tiefe gehen, wie immer bei unserem Podcast. Ich würde Rüdiger gerne mal dazu holen. Rüdiger, was sagten denn das Management-Lehrbuch und deine Erfahrung als Sanierer, mit welchen Methoden man Kosten wirksam variabilisieren kann? Was sind die wirkmächtigsten Hebel bei diesem Projekt?
Lass mich ganz gerne vielleicht nochmal zu der eingangs gestellten Frage, was sind überhaupt die Bedrohungen, noch etwas ergänzen. Was ich persönlich für sehr wichtig halte. Also zum einen ist es natürlich richtig, dass sich die Geschwindigkeit, in der sich Dinge heute verändern, unglaublich erhöht hat. Und wir haben eine Situation, wo sich die Welt nicht nur schnell dreht, sondern auch schnell verändert. Und das ist der große Unterschied zu früher. Die Ursachen liegen wahrscheinlich dann auch durch mehr Wettbewerb aus China, was ja alles nicht unvorhersehbar war. Nur hier in Deutschland, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, was ist eigentlich die eigentliche Bedrohung? Die eigentliche Bedrohung zu 50%, stelle ich jetzt einfach mal so als These in den Raum, sind wir selbst, das Management, unsere Haltung, wenn du die Automobilindustrie anschaust. Man hat ja Elektromobilität gar nicht ernst genommen, oder alternative Antriebstechnologien, man wollte beim Alten bleiben. Also so ein typischer Effekt, uns geht's gut, machen gute Margen, uns kann auch nichts passieren, wir müssen uns nicht verändern. Wir haben das immer schon so gemacht und wir machen es auch weiter. Und diese Ignoranz bis hin zur Arroganz, diese Haltung, die hat aus meiner Sicht zu der heutigen Situation geführt. Vieles davon hätte man abfedern können. Die Einschläge wären mit einer anderen Haltung sicherlich nicht so hoch gewesen, wie sie heute sind. Und das war mir jetzt einfach nochmal wichtig zu sagen. Und jetzt
zu meiner Frage.
Zu der eigentlichen Frage. Also mein Mentor, Noël Goutard von Valeo, Vorstandsvorsitzender, leider schon verstorben, sagte zu mir als Jungmanager, ich habe Werke in Deutschland geleitet und in den USA als CEO alle Werke, du musst alle Kosten variabilisieren. Du darfst keine Fixkosten haben. Das ist natürlich jetzt überzogen dargestellt. Ja, und das war in den 90er Jahren. Das ist eigentlich eine sehr gute Methode. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kann ich denn überhaupt fixe Kosten zu Variablen machen? Das ist eben das, was Gerhard vorhin sagte, sehr gut und auch richtig, dass im Grunde genommen der Ansatz hier in den Personalbereich geht, weil dort hast du extrem hohe Fixkostenblöcke. Da musst du eben durch variablere Modelle, bei denen eben auch dann die, sag mal, Gewerkschaften mal mitspielen müssen, dass man hier alternative Modelle aufstellt und auch in den Anlagen. Viele Unternehmen sagen, okay, ich habe jetzt einen Auftrag für Modell XY, stelle ich mir jetzt eine Anlage hin, die ist für dieses Modell ausgelegt, mit der Kapazität. Und wenn aber da eine Abweichung ist, dann steht dieses Anlagevermögen rum und wird nicht genutzt. Demzufolge musst du auch, was deine ganzen Produktionsanlagen angeht, Produktion und Montage, absolut flexibel sein, und sodass du eben auf Schwankungen sehr schnell reagieren kannst. Und da sehe ich aus heutiger Sicht das größte Handicap in den Unternehmen, weil natürlich jetzt hier eine Veränderung sehr investitionsintensiv sein wird.
Interessant, zwei Punkte. Personalkosten variabilisieren, Anlagevermögen variabilisieren beziehungsweise Kapazitätsauslastung. Gerhard, was würdest du als nächstes ins Spiel bringen?
Ja, ich möchte noch was zu dem Thema Anlagenauslastung sagen. Und zwar möchte ich also nicht nur für die Automotive-Industrie sprechen als Tier 1 an OEM, sondern grundsätzlich, wir sind getrieben von unseren ROI-Rechnungen mit einer Sollauslastung, einer Sollmenge. Und die zeigt dann tolle Zahlen, die diskutiert man in den Angeboten mit den Kunden. Und wehe, die Veränderungen sind dann dort, dass ich nur noch 20% oder 30% liefern kann am Anfang, dass ich doch 3 Jahre brauche oder 4 Jahre länger für den Hochlauf. Und es geht letztendlich darum, auch meinen Produktmix, Kundenmix so zu gestalten, dass ich von solchen Einzelaufträgen weniger abhängig bin und vielleicht auch mal eine Stufe billiger kaufe. Im Zweifelsfalle auch Teile auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt, was es gibt, mal meine Maschine länger laufen lasse durch ein Retrofit und schaue, dass ich bestimmte Dinge standardisiere und mehr in Baukastensystemen denke, also auf der Produktseite. Denn wenn das Kind, also die Struktur der Komponente, die ich liefere, festgelegt ist, sind Veränderungen auf der Einkaufsseite etc. sehr viel schwieriger. Das heißt, was ich auch in den letzten Projekten gemacht habe, jenseits der Kostensenkungsmaßnahme, Personal, Standorte, Gebäudefixkosten, die auch oft ganz problematisch sind, in die Struktur der Produkte zu gehen, die Produkte zerlegen zu lassen und dann Komplexität rausnehmen. Also Einfachheit, späte Festlegung in den Produktionsprozessen, ganz klassische Lean-Tugenden und möglichst wenig Varianten zu haben, soweit es im Rahmen meines Produktprogramms und meiner Strategie mit den Kunden geht. Insgesamt hatten wir das mal intern hier als 5K-Resilienzprogramm aufgesetzt. Und das Ganze fängt an, wie Rüdiger das gerade ganz am Anfang sagte, mit der Kultur der Flexibilität bei Mitarbeitern, beim Verständnis von Produktmanagement F&E und Vertrieb. Was biete ich eigentlich an? Sehe ich die Dinge, wie sie sind, oder male ich mir meine Zukunft und meine Kunden? Und ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal Klarheit. Das ist sozusagen das erste K, Klarheit und Transparenz. Wo stehe ich eigentlich? Was will ich anbieten? Und dann brauche ich die Kunden und versuche dann, die kritischen Komponenten zu fokussieren, andere Dinge zuzukaufen. Ich gehe sehr stark in Richtung Kernkompetenz und lasse alles andere zukaufen. Versuche zu automatisieren, was die Kernprozesse betrifft. also alle Art von Verwaltungsprozessen, Kundendienst, Ersatzteilprozesse, Maschinenbau. Und über dem ist es am Ende immer der Mitarbeiter, die Kultur der Flexibilität. Multiskilling im Personalbereich, auf der ersten, zweiten, dritten Ebene, die Menschen befähigen, um sich vorzubereiten auf veränderte Kundenanforderungen, auf veränderte Zyklen, wie der Kunde kauft, wie die Projekte sich entwickeln. Das ist ganz fundamental. Und eine gewisse, ich sag mal nicht Demut, aber Respekt vor der Variabilität der Mengen, die ich dann die nächsten 3 bis 5 Jahre realisieren werde. Und deswegen eben variabel, wenn es geht, über gesamte Positionen. Das heißt, Leiharbeitner nehmen und nicht nur Festangestellte, die richtige Mischung, dass auch meine Mitarbeiter lernen, die Leiharbeiter gut zu schulen und zu führen. Und natürlich der ganze große Bereich Anlagevermögen, also Gebäude. Lieber mal mieten statt kaufen, lieber kleinere Gebäude. Ich bin auch ein großer Fan, im Produktionsbereich wenig Platz zu haben, weil ich sehr viel stärker gezwungen bin, Lean durchgängig zu fertigen mit wenig Zwischenlägern. Es ist eine besondere Qualität, wenn wenig Platz, und so ist ja auch die Lean-Philosophie von Toyota entstanden in Japan, mit wenig Platz einen Durchsatz zu erreichen. Alles das ist schlank und über allem steht die Sache, ich muss es klar machen von der Liquidität und Ergebnisseite und auch die Produktkosten, Projektkosten ehrlich rechnen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ich bin immer wieder überrascht bei auch großen Mittelständlern bis hin zu Großkonzernen, wie wenig die eigentlich Bescheid wissen über ihre Produktergebnisse und die Deckungsbeiträge und wie wenig sie interessiert sind, große Fixkostenblöcke wie Vertrieb, Verwaltung, Entwicklung, Kundendienstbereich richtig zuzuordnen. Denn dann, erst dann, wenn ich weiß, wo Geld verdient wird, dann kann ich auch sauber mich weiterentwickeln und bestimmte Dinge lassen und bestimmte Dinge stärken. Also das sind alles wesentliche Kriterien. Das ist ein mehrphasiges Programm. Das Ganze fängt an mit der Klarheit und mit der Kultur. Und dann kann ich Schritt für Schritt die Dinge variabilisieren und gestalten, um wasserdicht zu sein, robust, wetterfest oder einfach resilient.
Ja, beide schon dutzende Projekte in Richtung Kostenvariabilisierung hinter euch. Aus eurer Erfahrung, auf welche Widerstände stößt man dann als Restrukturierer oder als Manager, wenn man die heiligen Kühe der Fixkosten schlachten will?
Die Fähigkeit der Mitarbeiter, diese Dinge positiv zu sehen, diese Veränderung und nicht als Belastung. Und die Resilienz, das Wort Resilienz kommt ja aus dem Lateinischen zurückprallen, mit Bedrohung und Belastung umzugehen. Kommt eigentlich aus der Psychologie, Menschen sind wetterfest und können schwierige Situationen durchstehen und sind gestärkt. Das ist eben übertragen aufs Unternehmen. Und die Fähigkeit, die Mitarbeiter, Führungskräfte, auch den Beirat mitzunehmen, Aufsichtsrat und die Gesellschafter und zu sagen, wir stellen uns der Situation, wir nehmen das nicht als Bedrohung, wir bereiten uns vor, wir machen das gründlich und arbeiten dann die Dinge durch. Und zwar bis zum Ende. Und ich mache nur solche Projekte, die ich bis zum Ende bringe und versuche, möglichst wenig Projektabbrüche zu erreichen. Also ich fokussiere mich, habe Klarheit im Unternehmen, um dann vorbereitet zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich suche auch die Mitarbeiter entsprechend aus, die mit solchen mehrdimensionierten oder wie soll man das sagen, wie Dexter wurde es ja auch gelegentlich gesagt bei New Work, mit solchen Anforderungen umgehen können und das nicht als Bedrohung ihres Status sehen, sondern als eine Chance, wo man nochmal seine Stärken zeigen kann.
Sie ist genauso, würde das vielleicht noch ergänzen. Es ist ja alles ein kulturelles Problem. Wenn du in so ein Projekt reingehst, ist ja ganz wichtig, dass die Mitarbeiter, die die Transformation mittragen, dass die eben entsprechend informiert sind. Und da sehe ich natürlich immer wieder große Lücken, sprich die Kommunikation im Unternehmen, was das Projekt angeht, wird häufig vernachlässigt oder nicht ernst genug genommen und dadurch nehme ich nicht alle Mitarbeiter mit und habe dann, was die Umsetzung angeht, Verluste in Qualität und Geschwindigkeit, weil ich immer hinterher renne und nachjustieren muss. Von daher ist für mich ganz wichtig, dieses Haltungsproblem Management mit der Kommunikation, dann auch die Eigenverantwortung, also dass man wirklich in die Verantwortungsübernahme geht. Es ist unser Projekt, es ist unsere Verantwortung und nicht man die Verantwortung verdrängt und sagt, ja, wir können eh nichts machen, es ist wieder eine neue externe Krise aufgetreten, die wir nicht vorhersehen konnten. Das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz, was leider dann auch zu Verzögerungen in der Transformation führt.
Absolut. Ich würde das Ganze auch, um das noch griffiger zu machen, würde ich jetzt auch eine weitere Kennzahl eben einführen, um das Management und die Ebenen drunter entsprechend zu steuern. Wenn ich ja von Tracking und KPI rede, ich würde da tatsächlich einen Resilienzquotienten einführen. Das ist der Anteil der variablen Kosten im Gesamt. Ganz einfach gerechnet, keine komplexe Rechnung. Voraussetzung ist, dass man die variablen Kosten kennt. Und das als Zielsetzung, als Nebenziel, neben EBITDA, Wachstum und EBT. Also Liquidität, Wachstum und Gewinn. Und der vierte Faktor ist vor allen Dingen auch für die Private Equity Zuhörer oder Finanzierer. Das ist eine ganz wesentliche Komponente, die auch die Zukunftsorientierung mit repräsentiert. Wie stelle ich mich auf, wenn Dinge sich verändern? Wie adaptionsfähig ist das Unternehmen? Und welche Investitionssicherheit haben Investoren? Und die ist einfach besser, wenn ich einen hohen und guten positiven Resilienzquotienten habe. Und damit schaffe ich auch den Nebenaspekt, was wir aktuell sehen bei Private Equity. Die Zielsetzung, Asset-Light-Strukturen zu bekommen, kann ich hiermit auch für tendenziell Asset-lastige Strukturen schrittweise erreichen. Also der Weg von Asset-Heavy zu Asset-Light-Strukturen ist auch gangbar und erreichbar über diesen besonderen weiteren Fokus bei all meinen Investitions- und Personalauswahlentscheidungen.
Jetzt ist ja der Kern von variablen Kosten eine Risikoverteilung entlang der Stakeholder und der Wertschöpfungskette. Das ist ja sozusagen die Idee, die hinter dem Ganzen steht, um mich resilienter zu machen. Wenn ich Menschen, Kunden, Partner, Mitarbeiter, Betriebsräte dafür gewinnen will, Teile der Risiken auf die eigenen Schultern zu nehmen, muss ich ja irgendwas anbieten. Mhm. Was habt ihr als Restrukturierer an Angebot, an Bonbons mit dabei, wenn ihr in solche Gespräche geht?
Aus meiner Sicht würde ich jetzt unterscheiden zwischen, sind das Externe, die bedient werden müssen, wie Lieferanten, oder sind es Interne? Ich muss das natürlich auch mit einem Bonus, Bonifizierung versehen, wenn Dinge wirklich gut laufen und auch ehrliche, gut durchgerechnete Entgeltsysteme, die transparent sind. Es gibt so viele Dinge, die so intransparent sind, die der Mitarbeiter nicht selber beeinflussen kann. Also die Bonuskomponente sollte einen starken, direkt persönlich beeinflussbaren Anteil behalten, in die Richtung Resilienz neben Profitabilität und Wachstum zu gehen. Das würde ich für einen sehr interessanten Ansatzpunkt halten und bestimmte Dinge eben outsourcen. Ganz klassisch. Und den Weg konsequent zu gehen und nicht, was ich in einem anderen Mandat hatte, fantastische Produktionsstruktur, Japan, China, aber eine große Holding, die letztendlich die gute Struktur auf der Produktionsseite konterkarierte durch hohe Kosten auf der Holding-Seite. Das wäre natürlich nur halb gut gesprungen.
Rüdiger, was würdest du in Gespräche mit Stakeholdern mitnehmen, um sie zu gewinnen für, sagen wir mal, ein Buy-in in die Variabilisierung der Kosten?
Ich stimme Gerhard zu 100% zu, dass natürlich, wenn du das Unternehmen durch eine Transformation führst, sind es ja meist keine schönen Zeiten für die Mitarbeiter, sodass man schon am Ende dann sagen muss, es gibt ein Bonussystem, an welchem die Mitarbeiter partizipieren. Für mich ist Geld immer ein schlechtes oder nicht das einzige Motivationsmittel. Also es gehört mit dazu natürlich. Viel wichtiger, und das ist aus meiner Erfahrung heraus genauso wirkungsvoll, ist eben, dass man versucht, gemeinsam den Erfolg zu schaffen. Ja, durch eine volle Integration der Mitarbeiter, durch Informationen und auch dadurch, dass man eben Betroffene zu Beteiligten macht. Und durch diese Klarheit einfach und durch die Ehrlichkeit gibt es einen unglaublichen Schub, wo die Mitarbeiter dann auch mitziehen und dann, wo man dann eben gemeinsam daran arbeitet, die Arbeitsplätze zu sichern.
Ja, genau, Rüdiger, das sehe ich auch so. Gibt so viele Studien zu inwieweit zieht Geld? Nein, Geld zieht auch, Hygienefaktor. Wesentlich ist auch die Delegation und Dezentralisierung von Entscheidungen, die Agilität, indem ich wesentliche Prozesse auch auf die Ebenen drunter verlagere, sie auch gut vorbereitet, die Mitarbeiter. Was manchmal falsch gemacht wird, ist, dass man Mitarbeitern Kompetenzen gibt und sie sind nicht vorbereitet und können mit den Situationen nicht umgehen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, die Aufgabenstellung in die Breite, in die Organisation zu bringen, zum Werker auf dem Shopfloor, zum Werker in der Logistik, in den Entwicklungsbereich, alle einzubinden. Was du sagtest, Rüdiger, Information ist fundamental. Über die Dinge und über den Einfluss, den der Einzelne hat, gibt es auch eine sehr starke Motivation und ein positiver Geist, um in dieses Resilienzprogramm reinzugehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und für den einen oder anderen spielt natürlich die Ergebnis, das Geld eine Rolle, weil er zu Hause eine Familie hat, weil er Spaß dran hat, sich ein Motorrad zu kaufen oder andere Dinge zu machen, eine tolle Urlaubsreise zu erlauben, was ja auch eine schöne Belohnung ist. Aber die psychologische Komponente hat, glaube ich, noch ein größeres Gewicht.
Im Endeffekt heißt es aber, ich lasse meine GUV und meine Cashflows stärker atmen, sichere mir eine Downside Protection, cool, verzichte dafür aber bei guten Geschäftslagen auf Spitzenmargen.
Sehr gut, Michael. Das ist sozusagen das Downside, wenn man davon sprechen kann, also die Schattenseite. Wenn ich hohe Fixkosten habe, habe ich bei außerordentlich guten Umsätzen auf dem Papier auch außerordentlich hohe Erträge, weil die Fixkosten ja fix sind und sich nicht mit verändern. Aber ich stelle dann die Frage, was ich auch selber erlebt, mehrfach erlebt habe, können denn meine Strukturen überhaupt diese Mengen abdecken, wenn alles so fix ist? Habe ich nicht eigentlich sprungfixe Kosten, die mir die Zielerreichung 130-140% versus Budget überhaupt vielleicht gar nicht ermöglichen? Also auch dort aus der Perspektive dann lieber kleinzellig sich vorarbeiten und Teile outsourcen, statt nochmal neue Anlagen zu kaufen. Das wäre so eine Empfehlung, weil um die nächste Ecke könnte ja schon wieder eine Ernüchterung kommen. Und wir haben im Automotive-Bereich ja auch die Situation, dass wir es als Zulieferer überhaupt nicht beeinflussen können. Wir haben keine Marketingfunktion, keine eigentliche Vertriebsfunktion, außer dass wir es natürlich vereinbaren. Und ob das Modell gut läuft oder nicht, Stichwort Mercedes, die neuen EQS etc., können wir nicht beeinflussen. Oder die Tesla, die Anläufe bei Tesla waren auch hoch anspruchsvoll am Anfang, sodass ich auch aus der Perspektive eher konservativer, vorsichtiger plane oder mit variableren Kosten arbeite. Ja, also der Charme der hohen Rendite hat gleichzeitig das Risiko, dass es unklar ist, ob ich dann das überhaupt realisiert bekomme und ausgeliefert bekomme.
Alles klar, Konzept verstanden, lieber Gerhard. Sprechen wir nochmal über Liquiditätsmanagement. Du hast am Anfang gesagt, dass es wichtig ist, dass eine Firma immer Liquidität generiert, auch in schwierigen Zeiten. Wie kann ein Liquiditätsmanagement zu einer höheren Resilienz beitragen? Was sind da die Stellhebel?
Ja, warum ist Liquidität so wichtig? Das ist jetzt aus der Restrukturiererperspektive natürlich Insolvenzaspekte. Ich glaube, 98% der Insolvenz in Deutschland, und das wird woanders auch so sein, sind aufgrund von Liquiditätsengpässen. Und auch die Überschuldung ist letztendlich, wenn ich die Finanzierung darstellen kann, durch Finanzierung für die nächsten 12 Monate spielt das auch keine Rolle. Das ist ja bekannt. Sehr wesentlich ist die Liquidität und dann fange ich auf der Aktivseite an mit dem Cash Conversion Cycle. Wie viel Geld brauche ich eigentlich? Wie viel Vorräte brauche ich, um letztendlich aus dem eingekauften Material Zahlungseingänge von der Kundenseite zu bekommen? Wir haben Beispiele aus der Elektronikbranche, 3 Milliarden Umsatz, über 1 Milliarde Bestände. Das ist natürlich ein Lagerumschlag, ein theoretischer Lagerumschlag von 3 fürs Gesamtjahr, was enorme Liquidität bindet. Das heißt, wesentlich ist diesen Cash Conversion Cycle, also die Verumsetzung des Materials, was ich gekauft habe, in der gesamten Kette zu optimieren. Dazu dienen auch Baukastensysteme, modulare Aufbauten, also dass ich mir überlege, wie schnell sind die Durchläufe? Auch wie ist meine Werkstruktur? Habe ich ein zentrales Kernkomponentenwerk mit dezentralen Montagesystemen? Oder kann ich nicht local for local machen, dass ich sage, ich beziehe für bestimmte Märkte, die möglicherweise auch Thema VW China, die spezifisch aufgestellt sind, beziehe das von lokalen Lieferanten, montiere das dort und verkaufe dann auch dort in den lokalen Markt. Das reduziert sehr, sehr deutlich die Kapitalbindungen und damit auch die Finanzierungsbedarfe. Denn was ich ja auf der Aktivseite in Vorräten binde, muss ich auf der Passivseite zur Verfügung gestellt haben. Wertschöpfungsprozesse, die klassischen Lean-Tugenden, späte Variantenfestlegung, Konsiläger und all diese Sachen, häufige Belieferungen, alle diese Dinge spielen eine sehr große Rolle und beeinflussen meinen Durchsatz. Und dass ich eben auf der Zahlungszielseite eventuell mit Factoring arbeite, um eine schnellere Bedienung der Kunden auf meiner Bank ein Konto zu erreichen. Also dass ich vielleicht 30-60% meiner Umsätze factoren lasse, abhängig von der Bonität der Kunden. Das ist ein Vorteil und natürlich die Passivseite, also auf der verbindlich Lieferantenseite.
Herr Rüdiger, du hast am Anfang auch noch was Interessantes angesprochen, nämlich die großen Anlagen, die für ein Projekt gekauft werden und dann rumstehen und viel Kapital binden. Jetzt ist ja bei den meisten anlageintensiven Unternehmen so, dass fast der komplette operative Cashflow in die CapEx wieder ausgeatmet wird. Das heißt, da ist auch ein riesengroßer Hebel. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht, wie man große Investitionen, die halt nun mal notwendig sind, wenn man in dem Geschäft mitspielen will, wie man die so gestalten kann, dass das Unternehmen da weniger Risiken mit eingeht?
Das Allerwichtigste dabei ist immer die Klarheit und die Ehrlichkeit, dass man sich in die Karten schaut und sagt, okay, was ist dann hier tatsächlich realistisch und sind die Annahmen, die wir hier treffen für Investitionen, sind die realistisch, nachhaltig und so weiter. Das hat der Gerhard ja auch schon angesprochen, ein entscheidender Punkt, weil man sich natürlich gerne in eine schönere Welt hinein transformiert, als in die, in der man wirklich ist. Das verhindert dann natürlich Überinvestitionen in Kapazitäten ohne gesicherte Aufträge und so weiter. Vor dem Hintergrund ist es immer wichtig, dann zu sehen, okay, wie flexibel kann ich denn die Investitionen gestalten? Kann ich Pufferzonen einbauen, Eskalationsmechanismen, sprich, wenn ich jetzt weniger geplant habe, ist doch der Markt doch plötzlich anzieht, wie schnell kann ich diese Kapazitäten wieder nachreichen? Vom Engineering her, wie stark flexibel will ich mich auslegen? Gehe ich auf Plattformbasis oder komplett modular? Das ist eben entsprechend der strategische Ansatz, also eine gewisse Technologieoffenheit, wo ich dann eben auch dann eine Offenheit habe gegenüber völlig neuen Technologien. Ja, und wir haben das in einem Projekt erlebt. Wir haben das Unternehmen vorher schon mal genannt kurz. Die hatten beim Ramp-up brutale Schwierigkeiten durch ein Overengineering. Die hatten also zu viel Montageroboter. Da standen sich die Roboter überzogen dargestellt im Wege, sodass man hier erstmal die technischen Abläufe entfeinern musste. Und das halte ich eben auch für wichtig, dass man technologieoffen und standardisiert, auch mit Maß und nicht jetzt als Selbstzweck, nur weil sich jemand verwirklichen will, eben arbeitet und dann eben auch Projekte hat, wo man dann auch sagen kann, hier kann ich mit der entsprechenden Flexibilität vor Ort auch dann andere Produkte bearbeiten. Diese Flexibilität bei den Investitionen wäre mir sehr wichtig. Ich würde heute, wenn ich verantwortlich wäre und mir gibt, keine Ahnung, irgendein OEM einen Auftrag, würde ich für den OEM keine eigene Anlage mehr bauen in der heutigen Zeit. Das sind da keine Partnerschaften. Ja. Das wird zwar so genannt, aber es ist im Grunde genommen ist es ein Vertragsverhältnis. Das muss ich eben so gut ausfüllen, dass ich dabei nicht den Kürzeren ziehe.
Sehr klare Aussage, ja.
Ja, man kann also erstmal kleinere Anlagen nehmen, die man modular, sequenziell vergrößert, wo die Kapazität vergrößert wird. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man kann auch mal beginnen mit der eigentlichen Kernkompetenz und den Rest zukaufen, wenn das geht. Und nicht immer, du sagtest das, dass die Selbstverwirklichung von bestimmten Engineering-Leitern, die dann einfach eine super hippe Anlage exakt auf dem Punkt bestellen wollen, die aber sehr teuer ist und eigentlich nur profitabel ist, wenn sie zu 100% oder 95% ausgelastet ist. Also da lieber zu flexibleren Lösungen kommen, die vielleicht bei Auslastung, Vollauslastung nicht ganz so effizient sind, die aber einem Raum nach unten lassen. Und ich würde in jedem Fall mit Dienstleistern arbeiten, Personal, was sehr einfach zu bekommen ist, also externe Dienstleister, um bestimmte Personalspitzen für die Anlaufphase abzudecken. Und das Ganze, und jetzt geht es in Richtung Kunden, durch gute Transparenz dem Kunden auch in der Anlaufphase weiterzugeben und zu zeigen, dass man eben eine Anlaufphase hat. Auch dazu braucht man Transparenz, dass die, so schwierig das ist, aber es kommt sehr darauf an, wie man eben aufgestellt ist in den Verhandlungen mit den OEMs. Meine eigene Erfahrung ist, je besser man vorbereitet ist, desto besser kommt man durch die Vertragsverhandlungen durch, um damit einfach Pflöcke einzuschlagen und sich nicht grundsätzlich auf das Vertragswerk allein des OEM zu verlassen. Schwierig ist es, anspruchsvoll, aber lösbar, sondern eigene Dinge, auch die Headrooms, die +/-20% bei den Mengen, dass man an der Stelle das vielleicht auf 20% oder 10% reduziert. All das ganze Vertragswerk wird auch sehr wichtig sein für die Resilienz, dass man gute Rechtsanwälte hat, die handelsrechtlich sehr fit sind, wie man seine eigenen Interessen durchsetzt in Richtung Kunden und Lieferanten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt neben den Investitionshöhen und auch gelegentlich mal auf Zweittechnik zu gehen, Gebrauchtmaschinen und nicht nur das Allerbeste.
Jetzt stelle ich mir eine Frage und vermutlich auch viele, die uns gerade zuhören. Jetzt haben wir hier in Deutschland sehr viele harte Einschläge in den letzten 5 Jahren gehabt, Schocks. Wir sind seit 3 Jahren in der Flaute. Die Automotive-Abrufzahlen, wissen wir selber, durch diese ganzen Supply Chain Disruptions gehen hoch und runter. Jetzt kommen die Zollstreitigkeiten dazu. Ich würde jetzt eigentlich annehmen, diese Krise war ein Fitnessprogramm für den deutschen Mittelstand, für die deutsche Industrie, und die deutschen Unternehmen sind sehr viel resilienter, als sie das mal waren. Würdet ihr da zustimmen?
Also ich würde nicht zustimmen, aus meiner Sicht. Ich habe den Eindruck, dass viele gelähmt sind. Viele Unternehmen sind gelähmt, auch auf der Umsatzseite. Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Also Stichwort Automotive, Elektro oder Hybrid. Was ist mit den Range Extendern? Ist das jetzt ein Modell, dass ich trotzdem meinen kleinen Verbrenner mit 900 oder 1000 Kubikzentimeter brauche? Das ist eine ganz große Herausforderung. Und man sollte sich den Dingen stellen und nicht abwarten, denn das treibt die Firma dorthin, wo man nicht sein möchte. Das ist mein Eindruck, Rüdiger. Ich weiß nicht, wie du siehst. Die muskelbepackte sozusagen Weiterentwicklung der Firma lässt in vielen Fällen auf sich warten, weil es viele Fragezeichen gibt. Und man kann die Fragezeichen lösen, indem man einfach Szenarien aufstellt und mit den Kunden spricht und seinen Vertrieb einbindet und auch mal guckt, dass man vielleicht außerhalb des Kerngeschäftes weitere Märkte schrittweise angeht.
Also Gerhard ist skeptisch, dass die deutsche Industrie resilienter geworden ist. Was ist deine Einschätzung, Rüdiger?
Ja, ich stimme bei. Wobei, man muss schon sagen, einige Unternehmen sind auf gutem Wege. Wenn du dir aber anschaust, wo die Hebel teilweise angesetzt werden, wenn sie jetzt in der Transformation sind, ist aus meiner Sicht häufig der falsche Weg. Es geht ja oft nur auf die Restrukturierung der Passivseite und die anderen Punkte, die wir in unserem Gespräch gestreift haben. Also es ist so ein Zusammenspiel aus finanzwirtschaftlicher Restrukturierung, operativer Exzellenz und strategischer Repositionierung. Das Ganze kombiniert mit Innovation und Ideation. Das passiert ja in den wenigsten Transformationen. Von daher beobachte ich das auch mit großer Sorge. Bin gespannt, wie sich dann die verschiedenen Unternehmen weiterentwickeln.
Auch an die Zuhörer im Finanzierer-Bankenbereich. Ja, ich muss im ersten Schritt erstmal schauen, dass ich die Passivseite absichere. Szenario-Rechnungen habe, auch Mittelverwendung, Mittelherkunft, die Stakeholder-Interessen berücksichtige und die Finanzierungsthemen angehe. Aber das ist der Schritt 1. Und das sind vielleicht 2-3 Monate Arbeit, Durcharbeiten, Transparenz schaffen, sofern sie noch nicht vorhanden ist. Die Lösung der Probleme ist die Aktivseite und die GOV. Und nicht die Passivseite, sondern ich schaffe den Boden, um dann eine gesunde Firma zu erarbeiten durch die entsprechende Wertschöpfungsoptimierung. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine Scheinruhe, die man dann auf manchen Finanziererrunden hört. Ja, jetzt haben wir die Passivseite restrukturiert. Und vielleicht ist auch in einigen Workout-Abteilungen der Fokus sehr stark auf, bekomme ich das Ding jetzt vom Schreibtisch? Aber letztendlich hilft es der Bank, den Finanzierern nicht, wenn nur die Passivseite bearbeitet wurde, sondern indem ich das gesamte, die ganze Firma restrukturiere und damit ich dann auch Spaß habe und Kapitaldienstfähigkeit.
Das ist wichtig. Ich habe noch eine letzte Frage an euch beide, unsere sozusagen berühmte Abschlussrunde bei Turnaround, in der ich euch gerne bitten würde, ganz kompakt zum Punkt zu kommen. Und ich würde euch gerne nach dem Startpunkt von Resilienzinitiativen befragen. Ich beginne mal mit Gerhard. Wenn dich der Gesellschafter eines Unternehmens heute darum bitten würde, seine Firma resilienter zu machen, was konkret würdest du gleich zu Beginn eurer Zusammenarbeit tun, um ihnen zu helfen?
Ich würde mich mit dem Controller, CFO hinsetzen und eine Szenario-Rechnung erstellen und mir die Liquidität anschauen, und dann wüssten wir, wo wir stehen. Das wäre die erste Aktion, und dann würden sich die weiteren Dinge daraus ableiten.
Rüdiger, welche konkreten Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz würdest du mit deiner Turnaround-Taskforce rasch in die Wege leiten?
Cash is King, gibt's keinen Weg dran vorbei. Das ist das Erste, was ich immer mache. Das ist praktisch das Ticket für die Zukunft. Und viele Unternehmen belügen sich halt gerade selbst. Und der zweite Punkt wäre dann eben, geht also sehr stark in die Richtung, was wir diskutiert haben, eben ein System aufzubauen, nenne es Reifegradmodell, mit dem ich die verschiedenen Maßnahmen, die wir gemeinsam erarbeiten, auch messen können. Wenn wir keine messbaren Ergebnisse haben, sodass wir uns vergleichen können zu dem, was in der Vergangenheit gelaufen ist, dann ist es schlecht. Und das wären für mich so die zwei Hauptaktivitäten dahinter. Unternehmen läuft natürlich sehr viel, aber ich glaube, dass Gerhard und ich uns einig sind, dass die reine Fokussierung, wie es ja von Kollegen oft gemacht wird und auch dann von den Banken getrieben wird, auf die Passivseite der Bilanz, das ist falsch, sage ich jetzt klipp und klar, falsch, weil du die eigentlichen Ursachen der Krise nicht löst.
Das war Klartext von beiden Seiten. Ich bin sehr, sehr happy und würde sagen, nach einem interessanten Gespräch mit euch zwei Veteranen nehme ich vor allem eins mit, und das erstaunt mich. Obwohl die letzten Jahre wirtschaftlich ziemlich hart waren, gibt es immer noch erhebliche Verbesserungspotenziale bei den meisten Unternehmen in Sachen echter Resilienz. Aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass sich diese Lücken mit konsequentem Management schließen lassen. Und das ist gut so. Und noch besser ist, dass wir heute hier ohne Ende Tipps bekommen haben, wo man da ansetzen kann und wie man diese Wegstrecke gehen kann. Lieber Gerhard, lieber Rüdiger, ich danke euch ganz herzlich für diese Diskussion.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch beide. Hat Spaß gemacht.
Genau.
Wenn Sie auch mal eine Diskussion bei Turnaround anstoßen wollen, melden Sie sich gerne bei mir. Wenn Sie Ihr Unternehmen resilienter machen möchten, könnten Gerhard oder Rüdiger eine gute Anlaufstelle sein. Ich poste die E-Mail-Adressen und LinkedIn-URLs der beiden einfach mal in die Shownotes. Dann können Sie die beiden direkt ansprechen. Ich kann mir vorstellen, das könnte sich auszahlen. Und ich widme mich jetzt meiner persönlichen Resilienz mit einem ordentlichen Mittagessen. Es war mir eine Freude, diese Folge Turnaround für Sie zu moderieren. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie allzeit robust, sturmfest und erdverwachsen. Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.